Bevor der Herr sein Lehramt antrat, hatte er einen Rufer in der Wüste, Johannes der Täufer. Und der hatte ja in der Wüste gelebt und gehandelt und gelehrt und getauft nachher, weil den Menschenherzen in der damaligen Zeit eine Wüste waren. Und deshalb ist also auch entsprechungsmäßig dies alles in der Wüste sich abgespielt. Und der war ja der Wegbereiter, der einen Weg machte für den, der da kommen soll, der Herr von Ewigkeit. Und auch das ist heute wieder in dieser 2000 späteren Jahren, hat sich genauso abgespielt. Und wir wissen ja, wie dieser, ja, wollen wir sagen, dieser Rufer in der Wüste sich jedenfalls nach der Neuoffenbarung ja in Swedenborg manifestiert hat. Er ist dieser zweite Rufer, der die Lehre neu geben sollte in einer Wüste, als die Zeit, in der die Lehre der Kirchen so hart geworden waren und so von Dogmen überlagert, dass er eine wahre christliche Religion dann schreiben sollte. Und wir erinnern uns, dass ja in dem 11. Band der Herr zu Johannes dem Täufer schon in der jenseitigen Welt sein, dann vor allen Jüngern sagt, dass er noch einmal auf diese Erde kommen muss, um dann dieses neue Reich zu verkünden. Und dass seine Worte nicht seine Worte sind, sondern die Worte Jesu oder des Herrn oder Gottes. Und dass die ganze Welt sich nach diesen und die jenseitige Welt nach diesen Worten von ihm ausgerichtet wird. Das heißt also, er gibt die Grundlehren. Und so ist also er derjenige, der jetzt gekommen ist, um das zu geben. Wir wollen jetzt nicht irgendwelche Leute zurückstellen. Es gab ja viele Propheten oder Künder dieses neuen Reiches, genauso wie es diese in der damaligen Zeit gegeben hat und die verschiedenen Jünger, die überall hingehen mussten, um den Boden zu bereiten. Die gab es natürlich auch in dieser Zeit. Aber die großen Gestalten, wie Johannes der Täufer, wir erinnern uns, ja, in dem einen Weihnachten habe ich das ja mal hier als Thema gehabt, der Engel ist ja dieser große jenseitige Engelsgeist, der der Mensch wurde mit Jesus zusammen, Johannes der Täufer. Und so können wir also auch schon sehen, welch ein Engelsgeist hinter dem Swedenborg eigentlich steht. Das sind natürlich jetzt Mutmaßungen oder aus dem, was wir kennen und was wir daraus ziehen können. Aber wir haben auf jeden Fall denjenigen, der die Grundlage legen muss für ein neues Reich, für ein neues Erkennen oder für dieses himmlische Jerusalem. Dass wir das so erkennen können wie hier diesen Glasbaum, denn er hat es ja in wunderbarster Weise beschrieben. Und nun kommt natürlich der Herr selbst ja auch noch. Er ist ja, in Swedenborg ist ja der Vorläufer dessen. Und das ist dann eigentlich durch das Lorbeerwerk geschehen. Da hat sich der Herr, also wir reden natürlich jetzt aus unseren Erkenntnisbereichen, wie wir das sehen und aus den Neuoffenbarungen entnehmen können und wollen jetzt nicht mit irgendwelchen jetzt auf Gegenkurs gehen. Ja. Aber in diesem neuen Kommen muss sich der Herr genauso verhüllen, aus den besagten Gründen, wie er beim ersten Mal hatte. Er konnte nicht kommen, wie es heißt, auf den Wolken des Himmels. Und nun wird also alle Menschen ja ohnmächtig und können nicht anders als Gott anbeten und ihre Sünden bekennen, unfreiwillig bekennen müssen, weil sie nicht anders können, als dann wird er glatt Selbstmord begehen. Und so muss er sich also auch wieder verhüllen. Wir können uns jetzt fragen, wie können wir denn nun erkennen, was da der Vater ist, der da erneut gekommen ist, oder der Herr, der da erneut gekommen ist. Kann er natürlich viel sagen und sagen, ja, hier ist er gekommen und da ist er gekommen und in diesen Schriften müsst ihr lesen und andere Glaubensgemeinschaften sagen was anderes. Wo erkennen wir ihn? Und wie haben denn die Jünger ihn erkannt, damals, als er das erste Mal kam? Doch nur alleine in ihrer Aufrichtigkeit und ihrer Liebe, in ihrem inneren Bewusstsein. Und so ist es also auch hier wenn wir sagen, in den Neuoffenbarungen hat sich der Herr in der zweiten Ankunft noch einmal hier herabbegeben, dann ist natürlich Swedenborg mit einbegriffen, weil das ja ein Teil dieses Geschehens ist. Er ist praktisch der Vorläufer und der Prediger in der Wüste. Aber nun kommt er und will sich eröffnen. Aber er muss sich wieder verhüllen. Und darum ist nur eine einzige Möglichkeit, ihn zu erkennen. Und das hat er als Schlüssel gleich zu Anfang der Haushaltung Gottes selbst gegeben. Die Haushaltung Gottes ist das erste Werk, das Jakob Lorber geschrieben hat. Und dort heißt es in der Vorrede des Herrn: Der Schreiber des vorliegenden Werkes suchte ernstlich und er fand, was er suchte. Er bat und es ward ihm gegeben, und da er an die rechte Tür pochte, so ward sie ihm aufgetan, und durch ihn auch alle jenen, die eines guten Herzens und Willens sind. Denen aber, die dann nicht mit dem Herzen, sondern allzeit nur mit ihrem vermeintlich rechten Weltverstand suchen und prüfen und kritisieren und statt des lebendigen Namens des ewigen Gebers aller guten Gaben nur an die harte und tote Schale der Materie klopfen, wird nicht gegeben und aufgetan werden. Denn der Geist des Herrn offenbart sich nie durch den Verstand der Verständigen der Welt, sondern nur in und durch die Einfalt des Herzens denjenigen, die vor der Welt der Verständigen als Toren gelten und bekannt werden. Aber der Verstand der Weisen der Welt wird in kurzer Zeit dennoch zunichte vor der Einfalt der Toren. Wer das vorliegende Werk lesen wird mit einem demütigen und dankbar gläubigen Herzen, dem wird daraus allerlei Gnade und Segen zuteil werden und er wird im Werk den rechten Autor nicht verkennen. Das ist also praktisch die Präambel, wenn wir so sagen wollen, des ganzen Lorberwerkes. Und die wird ja ganz gerne wahrscheinlich übersprungen und dann hat man gar nicht den Schlüssel zur Erkenntnis. Wir müssen also so sein, wie das hier eben beschrieben ist. Nur in der Demut unseres Herzens. Und in der Demut des Herzens waren auch die Jünger, waren auch die Brüder und Schwestern, die Geistigen ja, der damaligen Zeit von Jesus. Aber ganz besonders der Schlüssel ist der nachfolgende Vers. So sprach der Herr zu und in mir, nämlich in Jakob Lorber, für jedermann und das wahre, treu und gewiss. Wer mit mir reden will, der komme zu mir und ich werde ihm die Antwort in sein Herz legen. Jedoch die Reinen nur, deren Herz voller Demut ist, sollen den Ton meiner Stimme vernehmen. Und wer mich aller Welt vorzieht, mich liebt wie eine zarte Braut ihren Bräutigam, mit dem will ich Arm in Arm wandeln. Und er wird mich allezeit schauen wie ein Bruder den anderen Bruder, und wie ich ihn schaute schon von Ewigkeiten her, ehe er noch war. Dieser einfache Satz gibt also uns den Blick frei für das, was da gekommen ist. Insofern sind wir also solche Liebhaber unseres himmlischen Vaters. Und nur über dieses Herz können wir erkennen, wer der wahre Geber ist. Und wir wissen ja, dass viele dieses Lorberwerk lesen, aber damit nicht so sehr viel anfangen können und es beiseite legen. Gerade neulich erst rief jemand an und sagte, es ist so langweilig, das zu lesen für ihn. Ja, so langatmig und so weiter. Das ist dann keine Vorwürfe, sondern es ist ein Zeichen, dass dieses Herz noch gar nicht angezündet ist von diesem Licht, das uns der Herr sendet. Es ist so, wenn die Kerzen aus sind und sie das Licht nicht aufnehmen. Wir wissen, dass ja in unserem Herzen, in eines jeden Menschen Herzen, ein göttlicher Geistfunke schlummert, wie ein Embryo, und dass dieser Geistfunke dann erweckt werden muss zu einem Licht oder zu einem Feuer. Ja, ein Feuer, von dem der Herr sagt, ich wollte, dass es schon brennte. sagt an einer Bibelstelle dazu. Dieses Feuer ist dann das gleiche wie das göttliche Feuer. Und dass es aber in uns ist, können wir erkennen, die Verbindung. Das Gleiche erkennt das Gleiche und das eigene praktisch erkennt, oder der Sohn erkennt den Vater. Und insofern ist dieses Licht in uns dann ein Abbild dieses ewigen Gottes. Und deshalb kann ein Mensch, der in dieser Liebe zu Jesus ist, dann aus diesem Werk sagen, das kann ich annehmen, das ist der Vater, so muss er sein. Ich selber kann nur sagen, wie es mir ergangen ist, ich habe auch Swedenborg zuerst gelesen und war voll natürlich dafür eingetan, aber als ich das Lauberwerk las und die Himmelsgaben, bei mir waren es die Himmelsgaben als erstes, das las, dann habe ich in mir gesagt, das muss dieser ewige Vater sein. So kann kein anderer Gott reden, nur ein Gott, der voller Liebe ist. Und das hat einen so innerlich angesprochen, dass man da nicht erst in dem Verstand suchen musste, kann das denn sein? Und kann dann so ein armer Kerl wie der Lorbeer, der gar keine große theologische Ausbildung hat, solche Sachen da schreiben und so fort. Nein, das ist sofort eingegangen. Das hat auch nichts mit einer Leichtgläubigkeit zu tun. Wir haben auch Stellen, an denen wir dann sagen, oh, das ist schwer zu verstehen. Wie muss man denn das nun auslegen und dergleichen? Aber nie kommt der Verdacht auf, ich werfe deswegen das ganze Schrifttum weg. Sondern dann weiß ich, dass mir der innere Geist noch nicht so weit geöffnet ist, diese Dinge zu erkennen. Der Wilfried Stets hat mal sehr schön gesagt, wenn ich die Sachen nicht verstehe, oder wenn sie anders sind, als ich verstehe, dann nehme ich es nur an, wenn ich im Jenseits mit Jesus spreche und er mir das dann klar macht. Finde ich sehr schön, dass man dann zu ihm geht und dann diese Aufklärung bittet. Eine, wie meine Kollegin sagte, man muss auch Dinge stehen lassen können, wenn man sie im Moment nicht versteht und abwarten, man reift und dann ist in einer späteren Zeit, hat man dieselbe Stelle besser begriffen. Und so ist es dann. Und deswegen geht es darum, in dieser zweiten Ankunft nun diesen Gott zu erkennen, der sich nun herniederbeugt, ja, gebeugt hat und erneut herniederbeugt, um nun all das zu erklären, was er einst hier auf dieser Erde gemacht hat. Und alles, was unklar ist, ist in einer wunderbaren Weise Tag für Tag bestens dargestellt worden, dass man das nur einfach nachlesen kann. Solange die noch überhaupt glauben, was da damals passiert ist, kann man das alles lesen. Aber nicht nur das, sondern man kann alles lesen, wie die Schöpfung aufgebaut ist. Wir können bis in den hintersten Winkel diese Zusammenhänge erkennen. Nicht, dass wir alles wissen, aber wir verstehen sie dann. Und wir können sie einordnen und wir haben ein völlig anderes Weltbild. Und daran können wir sehen, wie sich diese Wiederkunft darstellt, dass wir ein ganz neues Weltbild in uns erarbeitet haben, oder besser muss man sagen, der himmlische Vater in uns erarbeitet hat, denn er zieht uns ja in der Wiedergeburt und macht uns lebendiger mehr und mehr, sodass wir also ein ganz neues Verständnis für all diese Dinge bekommen. Und das ist dann das Weihnachten, wo der Herr erneut kommt, jetzt also zu uns und uns dieses Licht angezündet hat. Er hat uns alles gegeben, was dafür notwendig ist und wir brauchen es praktisch nur zu ergreifen. Nun, wir haben gehört, wie in seiner zweiten Ankunft alles bereitet ist, dass man ihn aufnehmen kann. Aber er muss ja in uns erstmal eindringen. Er muss ja in uns einen Raum finden. Da sind wir natürlich wieder bei der Weihnachtsgeschichte, die ja entsprechungsmäßig das alles dargestellt hat. Raum war natürlich in keiner Herberge. In den Ort war ja, wie so schön heißt, für sie kein Platz. Und so muss es in einer Höhle sein. Und diese Höhle ist ja nichts anderes als ein Raum, ein von Gott geschaffener Raum, also eine Naturhöhle, nicht von Menschen gebaut, in der er lebendig werden kann. Und das ist genauso bei uns. Er kann nicht in unserem Verstand oder sonst wo, sondern er hat einen extra Raum oder einen Bereich oder eine Sphäre, also einen Herzensbereich, in den er sich einlegen kann, einbringen kann, eintreten kann. Und das ist praktisch dann so schön bildhaft durch die Weihnachtsgeschichte uns dargestellt worden. Aber ist der Raum nun, den er bereitet hat, wirklich leer? Ist denn der bereit, ihn aufzunehmen? Denn er ist ja nicht einer, der sich mit anderen dann zusammensetzen will und verdrängen will, vielleicht wie in einer Wirtschaft, wo er dann kaum da irgendwo sitzen kann und aller Lärm dann ihn übertönt. Und da gibt es eine sehr schöne Geschichte, die in der Jugend Jesu dargestellt ist, die ich hier damit nehme, weil sie das Bild so schön zeigt. Wir wissen ja, dass er nach Ägypten gegangen ist und dort in Ostrazine dann ein Haus hatte, das ihm die Römer besorgt hatten, in dem er wohnen konnte mit Josef und dergleichen. Und dann hatte er einen Freund, der Jonathan, einen Fischer, der also am Meer wohnte und zu dem er öfter hinging, der einen ganz sehr stark in die Liebe erfasst hatte. Und das ist der, der dann dieses Jesuskind da über die Meerenge trägt, nicht? In der Sage. Nun, er war bei diesem, mit der Familie, bei diesem Freund und spät abends endlich gehen sie zurück nach Hause. Und als sie nach Hause ankommen, da erleben sie etwas ganz Entsetzliches. Sie hatten nämlich dieses Haus vor dem abgebrannten Leuten gegeben. Also die Stadt war vor dem in Flammen aufgegangen, Ostrazine, und da waren viele Obdachlose. Und die hatten sie alle in das Haus aufgenommen. Und sie waren aber dann zu dem Jonathan gegangen. Und als sie wiederkamen, das kann ich jetzt wörtlich sagen, als sie da wieder anlangten, nämlich an ihrem Haus, da fanden sie zu ihrem nicht geringen Erstaunen keinen Menschen von den Abgebrannten mehr vor. Sondern ganz leer stand das Haus und offen in all seinen Gemächern. Josef sagte bei solchem Anblick des Hauses, das ist kein gutes Zeichen, denn hier scheinen Diebe gehandelt zu haben. Nur diese Art flieht, so sie ein Haus bestohlen hat, der ehrliche Mensch aber bleibt. Geht ihr, meine Söhne, hinein und untersucht, ob noch etwas im Hause ist, und kommt dann und sagt es mir. Und die vier Söhne gingen und untersuchten das Haus und fanden es bis auf das Vieh im Stall rein ausgeplündert. Also war auch die Speisekammer leer und im Geldkasten war kein Groschen mehr zu finden. Und da die vier Söhne solches fanden, da wurden sie sehr traurig und kamen zurück und zeigten alles dem Josef an. Da ward der Josef zornig über die Schlechtigkeit der Menschen, die für Wohltaten mit solchem Dank lohnte ihren Wohltäter. Und sprach ganz ergriffen, wahrlich lege es in meiner Macht, ein solches Schandgesinde auf das Empfindlichste zu züchtigen, da würde ich sogleich Feuer vom Himmel über die Diebehäupter kommen lassen. Hier trat das Kindlein zu Josef und sprach, ei, ei, Vater Josef, du bist aber heute sehr schlimm. Haben die Diebe dir doch mich noch gelassen? Wie magst du denn dann ihrer gar so zürnen? Siehe, die Diebe haben deinem Hause nur eine recht große Wohltat erwiesen, dass sie es also ausgereinigt haben. Denn wahrlich, wo in Zukunft ein Haus, das Herz des Menschen, nicht also gereinigt sein wird, da werde ich nicht einziehen. Dieses Haus aber ist nun von jeglicher Weltschlacke gereinigt und es gefällt mir also sehr wohl. Denn fürs Erste ist es offen in all seinen Fächern und Gemächern und fürs Zweite ist es ganz gereinigt und so ist es nun ganz geeignet zu meinem Einzug. Daher zürne den Dieben nicht, auf dass ihre Sünde nicht noch größer werde. Das ist also eine Geschichte aus der Jugend Jesu, die aber das sehr schön zeigt, dass wir uns völlig reinigen müssen. Das heißt nicht, dass nun sozusagen das alles leergefegt ist, aber unser Herz darf nicht daran hängen. Und in einem späteren Vers, ich habe das jetzt nur so einen Auszug genommen, sagt das Kindlein, ich habe das zugelassen, weil du noch sehr an den äußeren Dingen deines Besitztums hingst mit deinem Herzen. Und deswegen habe ich das so geschehen lassen. Und so ist es. Wir müssen also sehen, wenn wir jetzt ihn aufgenommen haben, und das durch das Läuferwerk jetzt oder durch die Neuoffenbarung, dass wir dann unser Herz auch so rein haben, dass wir alles andere unterordnen. Ich sage ja nicht, dass es weg muss. Wir müssen ja in der Welt leben und handeln. Und auch der Josef hatte hinterher wieder Sachen, die kriegt er von anderen dann gegeben, dass er erstmal wieder Töpfe hatte und dergleichen. Aber sie müssten also in der Wertigkeit unter dem stehen. Er muss das Oberste sein. Und alles andere ist völlig zweit- und drittrangig. Und dann ist die Ordnung geschehen und dann ist praktisch das Herz gereinigt und er kann einziehen. Und das ist es, was auch die Mystiker sagen, man muss völlig leer werden, inwendig. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir das alles immer gelungen ist, weil ich ja also auch so ein tätiger Mensch bin und alles mir irgendwie so zu Händen geht oder ich das irgendwie packen kann. Aber trotzdem muss es also das Oberste eher sein. Und ich habe mir immer gesagt, alles, was ich mache, das will ich nur für ihn machen. Das heißt, es soll für ihn und seinem Werke dienen. Und was ich also, gut, ich muss natürlich essen, ich muss kochen, aber wenn ich jetzt koche, dann sage ich immer, wie würde es Jesus, das müsste Jesus auch schmecken. Also es muss immer, die Essen, die er gegeben hat, gesegnet hat, die waren so schmackhaft, dass die Leute die Augen verdreht haben, dass sie sowas noch nie gegessen hatten. Und so muss man also immer irgendwie sehen, ihn mit hineinnehmen. Und so muss also alles, was man tut, ihm zum Dienste sein. Und so ist also das Leben dann so gestaltet, auch wenn man es äußerlich natürlich macht. Man muss vieles machen und man muss letztlich Auto fahren und macht das und jenes. Aber auch das, letztlich kann man ihm unterordnen und sagen, es muss einen Nutzen haben in seinem Sinne. Und so sind wir, die wir jetzt hier sind oder die wir die Neuoffenbarung annehmen konnten und ihn erkennen konnten und dieses Weihnachten praktisch ja schon in uns durchschritten haben, sein Kommen und nun in einer Phase sind, wo er schon viel kräftiger ist, dass wir also die Jünger sind oder die Botschafter einer neuen Lehre, die er hier in der Welt verteilt. Und so hat er auch in der zweiten Ankunft, wie in der ersten, auf keinen Fall die planlos gemacht und sagt, jetzt ist die Zeit um, 2000 Jahre, jetzt muss ich das machen, sondern er hat alles vorbereitet und so sind wir irgendwelche, ja, wollen wir mal sagen, Vorposten oder Brückenköpfe, so könnte man sagen, im Krieg sagte man sowas, wenn der Feind ins neue Land ging, dann musste er Brückenköpfe machen, von der aus operieren konnte. Und so muss also auch Jesus Brückenköpfe haben in dieser argen Welt, die nun gar nichts von ihm wissen will, und dort reinsetzen, von der aus er operiert. Und als solche Brückenköpfe müssen wir uns gefallen lassen und sagen, wir sind hier. Und wir haben ja schon öfter festgestellt, dass es ja gar nicht so von ungefähr ist, dass er den Brückenkopf nicht als einen einzigen hat, sondern den Feind verteilt hat in der ganzen Welt. Kleine Dinge. Und wir wissen gar nicht, wie es alles dann wird. Und so wie die späteren dann Apostel nach Rom gekommen sind oder in andere Weltgegenden der damaligen sogenannten zivilisierten Welt, die dann eine Grundlage fanden, auf der sie lehren konnten und eine gewisse Gemeinden schon vorgefunden haben, sind wir auch diejenigen, die also ein neues Zeitalter vorbereiten, das er in sich ja schon längst vorgesehen hat und weiß, wie es kommen muss, aber der Dünger muss da sein, er muss hier und da den Boden aufweichen, er muss Empfängerseelen haben, die das aufnehmen können und die das mit vorbereiten. Und das ist dann dieses Bild eben, wie hat er damals dieses wunderbare Reich ausbreiten können, wo sich die Gelehrten die Köpfe zerbrechen, wie das möglich ist. Und so werden sich später dann Generationen sagen, ja, wie ist es möglich, dass es eine Wende geben konnte in dieser so schicksalhaft schweren Zeit, in der scheinbar ein Gott überhaupt nicht mehr existiert, der für tot erklärt wurde. Aber da können wir gleich dran knüpfen, die Menschheit muss so weit kommen, dass sie von Gott wie getrennt ist und ihn als eine zweite Person sieht oder hinterm Horizont verschwunden. Dann ist er, der Mensch, wirklich von ihm getrennt. Wie getrennt, muss ich immer sagen, weil ja das ganze Lebenskraft nur von Gott kommt. Aber er hat ihn wie getrennt in seinem Bewusstsein, dass er völlig frei ist. Und nun muss er Gott natürlich wieder lernen und er muss ihn aufnehmen können und dann kommt er so herein, wie wir das hier erzählt haben. Und das ist also ein immerwährendes Weihnachten, ein immerwährendes Kommen des Herrn. Man kann gar nicht sagen, in diesem und 2000 Jahre später, sondern das geschieht in jedem Menschen, zu seiner Zeit im richtigen Moment, wie der Herr sagt, oder Swedenborg sagt, die Wiedergeburt alleine eine Sache des Herrn. Kein Engel weiß je, wann was gemacht werden muss, sondern bei einem Menschen, sondern alleine der Herr. Und der macht es. Und so hat er also auch uns ergriffen und so ergreift er die Zeit und lässt uns wirken. Und wir sind in diesem wunderbaren Zeit eines neuen Zeitalters, wenn es auch uns gar nicht so erscheint, als Mittäter, Mitarbeiter an diesem Reich. Unsere Aufgabe ist einzig und alleine, die innere Verbindung zu ihm zu halten und leer zu werden, zu sagen, komm du zu uns rein und werde du nicht nur Gast, sondern der Bewohner dieses Hauses. Und dann handle du. Und das ist unsere Aufgabe, unseren eigenen Willen, den wir haben, dann ihm zu unterstellen, zu sagen, nunmehr lebe ich nicht ich, wie Paulus sagt, sondern Christus lebt in mir. Nunmehr will ich nicht meinen eigenen Willen durchsetzen, sondern deinen. Bitte mit Rückschlägen, sicher, weil wir so schnell uns ja nicht umbilden können. Aber die Ansätze sind gemacht und wir haben eine schöne Triebkraft, die uns vor Augen liegt. Wir brauchen nur unsere wunderbarsten Schriften zu nehmen und können uns innerlich erbauen und sehen, wie hat er es damals gemacht und genau so macht er es heute. Deswegen sage ich immer, das soll dann auch das Letzte sein, die ganzen Schriften, die Heiligen Schriften, wie auch die in der Neuoffenbarung, sind Entsprechungsgeschichten, die also wunderbar unser eigenes Erleben erzählen und nicht nur irgendetwas war, was damals war, sondern was eben heute ist. Und das macht uns ja froh, dass wir nicht irgendwo das Geschehen wie von außen betrachten, sondern so wie die Engel gesagt haben in der Neuoffenbarung zu den Leuten, mit denen sie mal sprechen durften, die Zulassung des Herrn, dass sie sie beneiden, dass sie wunderbar ist, dass sie, die einfachen Menschen dort zur Gegenwart Jesu mit dabei sein können, mit ihm gehen können, an seinem Tisch mitsitzen und dergleichen. Und so werden sie auch heute uns beneiden, diejenigen, die diese Zeit erleben können, der Neuoffenbarung, des neuen Zeitalters, das jetzt im Gange ist, wo wir also mitwirken dürfen, durch seine Gnade und seine Kraft natürlich. Und so wollen wir das sehen und so wollen wir auch die Weihnachtszeit angehen und immer gegenwärtig sein. Er ist da in seiner zweiten Ankunft und er macht alles wohl. So heißt es ja in dem Psalm, er wird es wohl machen.